Ich lese aus dem Psalm 22, Vers 2 bis 9 und 14 bis 20. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Du bist doch heilig. Du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Unsere Väter setzten ihr Vertrauen auf dich. Sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden befreit. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht enttäuscht. Ich aber bin kein Mensch mehr, nur noch ein Wurm. Zum Spott der Leute bin ich geworden. Das ganze Volk verabscheut mich. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich. Sie verziehen den Mund und schütteln den Kopf. Übergib deine Sache doch dem Herrn, rufen sie. Ja, soll Gott ihn doch retten. Er soll ihm helfen. Anscheinend hat er ja Gefallen an ihm. Sie reißen ihr Maul gegen mich auf, wie hungrige und brüllende Löwen. Ich fühle mich, als wäre ich hingeschüttet wie Wasser. Alle meine Glieder sind wie ausgerenkt. Mein Herz ist wie flüssiges Wachs, das tief in meinem Innern zerschmilzt. Ich bin ohne Kraft, ausgetrocknet wie eine Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du hast mich in den Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen. Denn Menschen haben mich eingekreist wie Hunde. Eine Horde von Gewalttätern umringt mich. Wie sich ein Löwe in seine Beute verbeißt, so halten sie mich fest und geben meine Hände und Füße nicht mehr frei. Ich könnte meine Knochen einzeln zählen. Meine Feinde starren mich nur erbarmungslos an. Sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das los, wer mein Obergewand bekommen soll. Du aber, Herr, bleib nicht fern von mir. Du bist doch meine Kraft. Schnell, komm mir zu Hilfe.
Genau, jetzt kommen wir zum Thema, Psalm 22. Horatio Spafford war ein erfolgreicher Anwalt und Geschäftsperson in Chicago. Doch im Jahr 1871 verändert sich sein ganzes Leben plötzlich. Beim großen Brand in Chicago verlor er sein großes Teil von Vermögens. Und zwei Jahre später reisten seine Frau und vier Töchter nach England mit dem Schiff. Während er in den USA blieb und ein paar dringliche Sachen vom Geschäft zu erledigen. Aber doch das Schiff, auf dem seine Familie war, kollidierte mit einem anderen und sank. Seine vier Töchter ertranken, nur seine Frau überlebte. Spafford erhielt eine Nachricht von seiner Frau, als sie in England ankam, und es steht saved alone oder allein gerettet. Er segelt ihr entgegen und als sein Schiff die Stelle durchreiste, an der seine Tochter gestorben waren, schrieb er die berühmten Worte: Wenn Frieden wie ein Strom meinen Weg begleitet, wenn Sorgen wie Wellen des Meeres rollen, was auch immer geschieht, du hast mich gelehrt zu sagen, es ist wohl mit meiner Seele. Alle Menschen erleben in ihrem Leben sowohl Stärke als auch Schwäche. Es gibt Momente in unserem Leben, in denen wir stark fühlen, wie die Geschäftsperson, bevor er alles verloren hat. Und wie David damals geschrieben hat im Psalm 18,30, mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. Aber es gibt andere Momente, in denen dass wir einfach schwach sind. Wie bei David im Psalm 22 ist geschrieben, ich bin ein Wurm und kein Mensch. Theologin Deborah Creamer sagt, anstatt fremd für die menschliche Erfahrung zu sein, sind Einschränkungen tatsächlich ein häufiges, ja geradezu selbstverständliches Element des Menschenseins. Anders gesagt, Einschränkungen gehören nicht nur zu der menschlichen Erfahrung, sondern sind ein zentraler und allgegenwärtiger Teil des Menschseins. Ich würde sogar sagen, dass Schwäche und Einschränkungen mehr über unsere Menschlichkeit aussagen als Stärke und Autonomie. Doch unsere Kultur hat eine allergische Reaktion auf Schwächen und Einschränkungen. Und obwohl manche Einschränkungen akzeptiert sind, werden andere als Störung beschrieben. Mein Sohn zum Beispiel, er kann nicht fliegen, aber keiner erwartet das von ihm. Keiner von uns kann fliegen oder durch Wände schauen. Aber er kann auch nicht laufen. Viele betrachten solche Einschränkungen, die nicht kulturell akzeptiert sind, als Hindernisse zu überwinden werden müssen. Und wir feiern oft die Geschichte von Menschen, die mit Behinderungen oder Einschränkungen, wenn sie die Hindernisse einfach überwinden und irgendetwas Großes erreichen. Der Nick Vujicic wurde ohne Arme und Beine geboren. Der ist auch Christ und schafft in den USA oder in Australien, glaube ich. Und er kann, obwohl er keine Arme und kein Bein hat, kann er tauchen, surfen, Golf spielen. Er hat jetzt mittlerweile zwei Kinder. Er ist einmal auf dem Flugzeug gesprungen. Er kann schreiben und so weiter und so weiter. Und einer seiner bekannten Zitat lautet: Egal welche Einschränkungen du hast, mit Glauben, Ausdauer und der richtigen Einstellung kannst du dennoch Erstaunliches erreichen. Solche Geschichten zeigen, was der Mensch leisten kann, und es ist definitiv erstaunlich. Obwohl diese Geschichten beeindruckend sind, lernen wir oft dabei, dass Einschränkungen nur überwunden werden müssen, statt sie als Teil unserer Menschlichkeit zu sein. Doch was, wenn unsere Begrenzungen oder Einschränkungen nicht nur Hindernisse sind, sondern Hinweise darauf, wie zerbrechlich und abhängig wir tatsächlich sind. Unsere Körper und Geist sind im Wandel und es scheint ziemlich von Dingen abhängig zu sein, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Simone und ich, meine Frau und ich, erfahren in der letzten Drittel von der Schwangerschaft, dass unser Sohn Kioni mit einem schweren Herzfehler hat. Und als wir diese Nachricht hörten, sie hat mir angerufen, als ich im Geschäft war, plötzlich, innerhalb Sekunde, fühlte ich nicht mehr stark, sondern schwach. Ich teilte die Diagnose und den Verdacht, dass er könnte auch Trisomie 21 haben, und dann zu ein paar Kollegen. Und auch wie elendschwach und bedeutungslos ich mich fühlte. Aber viele Reaktionen waren entweder hilflos, unangebracht oder einfach nur schweigend. Schwäche und Verletzlichkeit sind wirklich unangenehm. Ich meine, wer möchte David sehen, wenn er wie ein Wurm fühlt? Wir kennen ihn als Soldat, als König, nicht als ein Wurm. Leider gehöre ich auch zu den Menschen, die innerlich panisch nach einem Flugweg suchen, wenn jemand in meine Nähe anfängt zu weinen. Aber Jesus ladet uns ein auf einen anderen Weg. Als Jesus in Bethanien ankam, heißt es im Johannes 11, 35, dass Jesus weinte. Oder im Basisbibel steht, da brach Jesus in Tränen aus. Jesus zeigt uns, Gott begegnet Schmerz nicht mit schnellen Lösungen, sondern mit Nähe, mit Tränen, mit Anteilnahme. Und Jesus weinte um Lazarus, obwohl er wusste, dass er ihn auferwecken würde. Trotzdem hielt er inne und treuete. Wenn Jesus sich die Zeit nimmt, Schwäche zu zeigen, sollten wir auch lernen, dies auch zu tun können. Aber Schwäche zu zeigen heißt nicht aufzugeben. Jesus betete in Gethsemane: Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Trotzdem nahm er das Kreuz auf sich. Meine Frau und ich haben fest gebetet, dass für Kioni ein Wunder passieren würde. Doch manche Gebete blieben unbeantwortet. Einige Gebete werden erhört, andere nicht. Meine Frau und ich beteten, dass Keone geheilt würde, dass er keine Herzoperation braucht. Wir glauben auch daran, dass es klappt. Und doch, er ist geboren mit einem Herzfehler, schwerer Herzfehler und Trisomie 21. Plötzlich hatten wir ein Kind, das für uns nicht so gewünscht, das wir uns nicht so gewünscht hatten. Wir sahen den Defekt geschrieben auf seinen Körper. Und wir weinten. Mit 5 Monaten bekam er sein Herz-OP und wir dachten, jetzt ist das Schlimmste vorbei. Aber 3 Tage danach blieb sein Herz stehen. Ich kenne kein anderes Kind, das mehr Gebete erhalten hat als der Keone. Die Nachricht verbreitete sich unter Zehntausenden. Mein Großvater hat auch sehr verstreut, als er gelebt hat. Doch schien Gott nicht zu antworten. Und manchmal ist das, was wir Krise nennen, in Wirklichkeit die ehrlichste Form vom Glauben, weil wir Gott nicht einfach abschreiben, sondern weiter mit ihm ringen. Mit David riefen wir im Psalm 22,3: Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du antwortest nicht. Und bei Nacht, doch ich finde keine Ruhe. Psalm 22 zeigt diese Spannung zwischen Klage und Lob, die viele von uns nur so gut kennen. Die Hälfte des Psalms ist Klage, wie der Doris gelesen hat. Aber die andere Hälfte ist Lob. Aber im Gegensatz zu anderen Psalmen gibt es keinen langsamen Übergang von Klage zu Lob. Stattdessen sehen sie beide direkt nebeneinander oder mehr aufeinander. Es ist eine Spannung zwischen Lob und Klage. Einige Übersetzungen versuchen, den Übergang zu glätten, aber die Wahrheit ist, dass die Klage und Lob existieren gleichzeitig und in Spannung. In dem Moment, in dem Jesus starb, war Psalm 22 ausdrücklich wichtig. Jesus schrie am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat Gott seinen Sohn wirklich verlassen? Bedeutet Gottes Schweigen seine Abwesenheit? Da steht im Psalm 34,18: Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus all ihrer Not. Und im Römerbrief steht das: Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht der Tod und auch nicht das Leben. Keine Engel und keine weltlichen Mächte. Kein gegenwärtiges und nichts Zukünftiges und auch keine andere gottfeindliche Kraft. Obwohl der Psalmist und Jesus sich verlassen fühlen, nehmen sie trotzdem Gottes Treue und Gegenwart wahr. Die Verwendung von Psalm 22 in der Passionsgeschichte zeigt nicht nur, wie Jesus sich fühlte in dem Moment, aber sondern auch die Tiefe seiner Liebe. Keine Sorge, man wird nicht alles lesen, aber diese Tabelle, oder das ist ein Kontrast zwischen Matthäus im Evangelium und Psalm 22. Und wir sehen, wie der Pfeil angeht. Jesus fängt an vom Inmitt oder eigentlich vom Ende von Psalm 22 und schafft nach vorne. Und das zeigt, wo der Psalmist mit Klage beginnt und Lob endet, geht Jesus den umgekehrten Weg. Jesus steigt hinab in die tiefste Dunkelheit, um den Weg zu retten zu schaffen. Corrie ten Boom sagt: Es gibt keine Grube, die so tief ist, dass Gottes Liebe nicht noch tiefer reicht. Und trotzdem steht geschrieben, er hat das Kreuz auf sich genommen und der Schande keine Beachtung geschenkt. Dies tat er wegen der größten Freude, die vor ihm lag. Das ist im Hebräer 12. Also was denn? War Jesus nun voller Freude oder völlig verzweifelt? Wir müssen davon ausgehen, dass unser Leben, wie auch das Leben Jesu, sowohl aus Klage als auch aus Lob besteht und manchmal beides gleichzeitig. Und wir brauchen eine Theologie des Leidens. Leiden ist oft geheimnisvoll, tief, schmerzhaft, Viele Wörter kann man mit Leiden nicht beschreiben. Gott verspricht uns nicht, dass wir vom Leiden verschont bleiben werden. Und schlussendlich würde Jesus nicht vom Kreuz befreit. Leiden ist in sich selbst sinnlos, aber da Jesus es vollständig angekommen hat, wird es nicht nur als Teil der menschlichen Erfahrung bestätigt, sondern es wird in Gott selbst einbezogen. Sogar nach der Auferstehung trägt Jesus noch immer die Wundmale des Kreuzes an seine Arme und Beine und Seite. Auch in seiner verherrlichten Gestalt vergisst er das Leiden nicht. Ich selbst habe nicht viel körperliches Leid erfahren. Ich bekomme allerdings schon Panik, wenn ich denke an meinen nächsten Zahnarztbesuch. Aber ich habe viel Leiden meines Sohnes gesehen. Ich habe ihn unzählige Male in den Armen gehalten, während er vor Schmerzen schrie. Ich habe ihn unzählige Male nicht halten können, weil er an so viele Schläuche angeschlossen war. Ich habe Gott unzählige Male gefragt, ob er überhaupt hinsieht. Und doch erinnere ich mich, Gott nahm Jesus nicht vom Kreuz. Jesus am Kreuz zeigt uns, dass das Gefühl der Verlassenheit in der Gegenwart Gottes nicht fremd ist. Aber nur weil Leid alltäglich oder normal ist, heißt das nicht, dass es leicht zum Ertragen ist. Solche Momente können unsere Glauben desorientieren und herausfordern. Und diese Momente sind auch viel unangenehmer als eine euphorische, freudige Erfahrung mit Gott. Doch Gott ist in diesen Momenten genauso gegenwärtig wie in manchen freudigen Momenten. Weil wir Menschen sind, verletzlich, fühlend, glaubend und weil Leiden zur biblischen Spiritualität dazugehört, brauchen wir Räume, in denen wir gemeinsam lernen dürfen, Leid und Klage auszusprechen und darin Gott zu begegnen. In einem Keller in Köln, wo Juden vor den Nazis versteckt waren, fand man eine Inschrift. Steht: Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht fühle. Ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt. Wenn dein Glaube gerade wackelt, du nur Fragen hast und keine Worte mehr findest, dann bist du nicht weiter weg von Gott. Vielleicht bist du ihm näher als je zuvor. Das klingt vielleicht widersprüchlich, aber genau an diesem Punkt dürfen wir entdecken, dass Lob nicht nur etwas für helle Tage ist. Auch in dunkle Zeiten dürfen wir ihm glauben und Lob aussprechen. Der John Swinton, ehemaliger Professor, hat gesagt, dass Glauben ein festes Vertrauen auf Gott, auch in Dunkelheit und Stille. Am Ende heißt das, sowohl Klage als auch Lob sind Formen des Glaubens. Und wir gehören als liebe Leib Christi zusammen und tragen einander durch dunkle und helle Zeiten. Manchmal sind es die Stimmen der anderen, die für uns singen und glauben, wenn wir es selbst nicht mehr können. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auf diese Frage gibt es keine einfache Antwort. Das Leben kann grausam sein und manchmal wissen wir nicht, wo Jesus steckt. Aber als Gemeinschaft können wir beides ausdrücken, Lob und Klage in all ihrer Vielfalt. Ich habe ein Zitat hier von einer Frau, sie ist diagnostiziert mit bipolarischen Störung. Und mit ihren Worten möchte ich diesen Teil abschließen und uns einladen, gemeinsam das Abendmahl zu feiern. Klage ist etwas, das wir gemeinsam tun. Genauso und vielleicht überraschend auch die Freude. Ich habe es als sehr hilfreich erlebt, in einer Gemeinde zu sein, in der die Menschen weiterhin Gott angebetet haben, weiterhin fröhlich waren, weiterhin hoffnungsvoll blieben, während ich selbst dachte, ich kann das einfach nicht. Aber genau das war das Schöne dran. Sie sagten sinngemäß, du kannst es gerade nicht, aber wir können es für dich tun. Und das hat mir unglaublich gut getan. Während der Gebetszeit standen Menschen neben mir. Während des Lobpreises legten sie mir eine Hand auf die Schulter. Während sie voller Freude sangen und Gott anbeteten. Und ich war am Boden zerstört, weinend. Und doch war es für mich unglaublich bedeutsam. Wenn sie standen mir bei, ohne die Wahrheit aus den Augen zu verlieren, die ich in diesem Moment selbst nicht festhalten könnte. Jetzt kommen wir zur Zeit vom Abendmahl. Wir haben sind drei Stationen, so eins links und rechts und dann auch eins oben. Und wir sind nicht nur eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen, wir werden hineingenommen in etwas Größeres. Wir tun dies zur Erinnerung an das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, aber wir tun es auch gemeinsam. Wir erinnern uns als Gemeinschaft an den dunkelsten Tag der Geschichte und feiern zugleich den Sieg Jesu über unseren größten Feind. Ich habe zwei Bibeltexte, ich möchte kurz lesen. Eine ist im Jesaja 53. In Wahrheit hat er unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. Wir aber hielten ihn für einen Ausgestoßenen, der von Gott geschlagen und gedemütigt wird. Doch er wurde gequält, weil wir schuldig waren. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt hatten. Er ertrug die Schläge, damit wir Frieden haben. Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Und dann das bekannte Text im 1. Korinther möchte ich auch lesen. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm der Herr Jesus das Brot. Er dankte Gott, brach das Brot in Stücke und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm Jesus nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott durch mein Blut mit den Menschen schließt. Tut das zur Erinnerung an mich, so oft ihr aus diesem Becher trinkt. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus diesem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Dies gilt so lange, bis er wiederkommt.